9. Die Ursache und das Wesen des Lichtes am 22. März 1842. Wir haben in der vorhergehenden Mitteilung unsere Fliege somit als erstes Tier hinter einem neu gebildeten Planeten einhersumsen hören. Es wird kaum nötig sein, diese Redefigur näher zu erklären, jedoch kann um manches schwächeren Willen beigefügt werden, dass dieses nur zeitlich, aber nicht räumlich zu nehmen ist, wodurch dann jemand auf die Idee gelangen könnte, als würde ein ungeheurer großer Fliegenschwarm gleich einem Kometenschweif einem solchen Planeten nachjagen. Solches ist also nur zeitlich zu verstehen, wie da aus einer Vorbildungsperiode eine entwickeltere und vollkommenere folgt. Solches wüssten wir also bereits. Ihr aber werdet nun meinen, was wird denn nun der armseligen Fliege noch Höheres und eigentlich Siegreicheres abzugewinnen sein? Denn wir haben sie jetzt, dieser Enthüllung zufolge, vom Ursprunge aus gesehen und haben an ihr bei all den wunderbaren, außerordentlichen Verhältnissen am Ende doch nur nichts mehr und nichts weniger, eine der göttlichen Ordnung zwar wohl entsprechende, aber sonst nur gewöhnliche Fliege gefunden. Dergleichen wird zur Sommerszeit in großen Schwärmen zur Genüge zu Gesichte bekommen. Seht, das ist eine wohlgeratene Bemerkung und taugt sehr gut, um auf diesem Grunde ein neues, festes Gebäude aufzuführen. Bevor wir uns aber doch über das Gebäude selbst hermachen wollen, müssen wir zu einem tüchtigen Vorbau schreiten, um uns gehörig vor den Angriffen zu verwahren. Denn sonst dürfte unser armes Tierchen nicht gut durchgehends mit dem Leben davonkommen, besonders in dieser Zeit, wo es gar so viele gelehrte Mückenfänger und tiefwissenschaftliche Fliegenbracker gibt. Wo werden wir aber unsere Schanzen aufwerfen? Seht, das wird nicht schwer auszumitteln sein. Da es allzeit dort die meisten Missmeinungen oder insgemein Hypothesen gibt, wo es dem kurzsichtigen Menschenverstande am wenigsten gestattet ist, in die lichte Sphäre der Wirklichkeit hineinzublicken, da auch werden die allerverschiedenartigsten Theorien aufgeführt, von denen immer, wie eine französische Kleidermode, die letzte, die herrschende Oberhand führt. Worin besteht aber dieses, worüber in dieser gelehrten Zeit insgeheim nahe ebenso viel Theorien existieren, als es Gelehrte selbst gibt? Seht, das liegt und besteht im Lichte. Darum wollen wir einige aufmerksame Blicke auf das Licht selbst werfen. Und das wird der Vorbau sein und sodann erst zu unserer Fliege übergehen. Was ist das Licht an und für sich selbst? Und wie pflanzt es sich fort? Um dieses darzutun, wird es keineswegs nötig sein, was immer für eine bestehende irrige Theorie namentlich anzuführen, sondern wir stellen unsere Erklärung auf und diese mag euch und jedem zu einem Probiersteine dienen, wie viel des edlen oder unedlen Metalles in all den anderen Theorien sich befindet. Was ist also das Licht? so ihr das Licht, wie es in der Zeit und im Raume zur Erscheinung kommt, wohl und gründlich erfassen wollet, dann müsstet ihr dasselbe weder ganz materiell noch ganz geistig betrachten, sondern materiell und geistig in Verbindung und es ansehen als eine also gestellte Polarität, bei der der geistige Teil den positiven, der materielle aber den negativen Pol ausmacht. Diese Polarität ist aber also gestellt, dass sie sich nicht verhält wie Vorderes und Hinteres, sondern wie Inneres und Äußeres. Allwo dann das Innere der positive und das Äußere der negative Pol ist. Wie kommen aber diese beiden Polaritäten so nach als Licht zur Erscheinung? Seht, diese Schwierigkeit soll bald behoben sein. Wenn ihr einen sogenannten Feuerstein nehmet und streichet mit einem gehärteten Eisen darüber hinweg, so werdet ihr auch also bald eine Menge sprühender Funken der Stelle entfahren sehen, an welcher das gehärtete Eisen den Stein bestrich. Diese Funken waren Licht. Wo haben sie denn das Leuchten hergenommen? Aus dem Steine oder aus dem Eisen oder aus beidem zugleich? Es ist nicht nötig, hier noch näher zu erwähnen, dass bei diesem Akte die Fünklein lediglich vom Eisen herrühren, von welchem äußerst kleine Teile durch den harten Stein abgeritzt wurden und sich dadurch entzündeten, dass die in den Poren des Eisens eingeschlossenen Luftteilchen dem durch das Streichen bewirkten Drucke nicht ausweichen konnten, sich daher entzündeten und die also abgelösten Eisenteilchen alsbald in den Weißglühzustand versetzten. Dieses wüssten wir. Aber auf welche Weise wird denn die also gequetschte Luft entzündet? Und was ist demnach das Leuchtende bei dem Akte der Entzündung der Luft? Hier kann die Sache unmöglich anders erklärt werden, als dass euch zu wiederholten Malen kundgegeben wird, dass da die Luft zur Hälfte nichts anderes ist als ein materieller Leib der in ihr enthaltenen intellektuellen Geister. Die Physiker würden es zwar lieber hören, wenn ich hier anstatt Geister freie, ungebundene Kräfte gesetzt hätte. Allein, da wir gründlich gehen wollen, so nehmen wir auch statt der Eigenschaft die mit der Eigenschaft behaftete Sache selbst. Welche da ist? Der Geist selbst. Oder, da wir es hier nicht mit einem, sondern mit sehr vielen Geistern zu tun haben, also nach die Geister selbst. Da wir nun solches festsetzten, so können wir jetzt der Sache also gleich auf die alleruntrüglichste Spur kommen. Und so vernehmet es denn. Da der Geist eine positiv-polarische Kraft ist, so strebt er fortwährend nach der allerungebundensten Freiheit und ist im gebundenen Zustande nur so lange ruhig, als er von der ihn umgebenden negativen Polarität oder, noch verständlicher, von seiner Hülse keine ungewöhnliche Beeinträchtigung erfährt. Er leidet aber diese von außen her, was immer für einen Druck, so wird der Geist alsbald aus seiner angewohnten Beengungssphäre geweckt und gibt sein Dasein durch seine ausdehnende Bewegung zu erkennen, welches Erkennen sich dann allzeit durch das euch bekannte Phänomen des Leuchtens kundgibt. So weit hätten wir es nun gebracht. Aber dessen ungeachtet wird ein jeder sagen, solches mag wohl richtig sein, aber was das eigentliche Leuchten an und für sich ist, wissen wir denn doch noch nicht. Ich aber sage, nur noch eine kleine Geduld. Denn ihr wisst es ja alle, dass eine bejahrte, umfangreiche Eiche nicht auf einen Hieb fällt. Wir werden somit auch mit dem ganz eigentlichen Leuchten ja wohl noch zurechtkommen. Was ist demnach dieses Leuchten an und für sich? Ein Beispiel wird euch die Sache anschaulich machen. Was bemerket ihr an einem Menschen, dessen Herz noch voll Hochmutes ist, so er von irgendwoher einen so recht derben, demütigenden Stoß erhält? Wird er nicht alsbald über die Maßen in Zorn geraten, also zwar, dass er darob am ganzen Leibe vor Grimm zu beben wird anfangen und seine Augen glühend werden, als wäre hinter ihnen eine Feueresse angebracht und seine Haare sich sträuben werden nach allen Seiten, so er sich in einer gleichgesinnten Umgebung befindet, wird diese nicht auch so bald, wenn auch nicht in diesem hohen Grade, aber dennoch nach dem Grade der Befreundung entweder mehr oder minder mitzornig werden? Ich bin der Meinung, diese Erscheinung bedarf ja keiner näheren Erklärung, sondern ihr brauchet eure Augen nur auf ein Kriegsheer zu richten. Und es kann euch unmöglich entgehen, wie diese Zornausstrahlung oder dieses Grimmfieber Tausende und abermals Tausende ergreift und mitreißt in das blutige Gefecht. Nun, so ihr dieses nur einigermaßen innerlich betrachtet, so hätten wir unser Leuchten an und für sich ja so gut wie völlig erläutert. Denn der in der negativen Polarität eingeschlossene positiv-polarische Geist gerät durch einen Stoß ebenfalls in einen Zorn, welcher da ist, ein Innewerden seiner Gefangenschaft. Durch dieses Innewerden erwacht in ihm die große Begierde, sich auszudehnen oder frei zu machen. Da aber seine äußere, negative, ihn umgebende Polarität also beschaffen ist, dass sie zwar bis zu einem gewissen Grade wohl ausdehnbar, sonst aber dennoch unzerstörbar oder vielmehr unzerreißbar ist, so dehnt sich der frei werden wollende Geist in derselben zwar so weit aus, als es tunlich ist, da er aber dessen ungeachtet nicht durchbrechen kann, so zieht er sich schnell wieder zurück, versucht aber dann in irriger Meinung wieder mit erneuerter Kraft seine Hülle zu zerreißen, welchen Akt mancher Geist in einer Sekunde viele tausend Male zu wiederholen imstande ist. Dieser Akt wird der Grimm genannt und ist begleitet von dem stets wachsenden Zorne. Was ist aber also nach die ersichtliche Folge dieses Aktes, welcher an und für sich das wahrhafte Grimmfieber genannt werden kann? Nichts anderes, als dass die einem solchen zornergrimmten Geiste nahestehenden anderen, noch ruhigen Geister, dieses Fieber wahrnehmen, worauf sie an ihrer äußeren Polarität in ein ähnliches Mitfieber gesetzt werden, welche Fortpflanzung der Mitfieberung natürlicherweise umso schneller fortgesetzt werden kann, da die negativen Umhüllungen der Geister, aus denen eigentlich die Luft besteht, knapp aneinander liegen. Nun haben wir eigentlich schon das Ganze. Denn eben dieses Fiebern eines solchen Geistes wird vom Auge sowohl des Tieres als auch vorzugsweise des Menschen wahrgenommen. Diese Wahrnehmung ist eigentlich das, was ihr das Leuchten nennet. Denn das Auge ist also eingerichtet, diese allerleisesten Schwebungen wahrzunehmen, und zwar aus dem Grunde, weil jegliches Auge mehr oder weniger an und für sich selbst auch zur Hälfte geistig und zur Hälfte materiell ist und mit dem, was da Licht genannt wird, eine ganz gleiche Polarität hat. Darum ist dann auch alles ihm Verwandte aufnehmen und empfinden kann. Wenn dann auf diese beschriebene Weise irgendeine solche geistige Polarität in sich abbrennt, so findet auch dabei allzeit der Akt der Beleuchtung statt. Die Beleuchtung aber ist dann an und für sich wieder nichts anderes als das Mitergriffensein derjenigen geistigen Polaritäten, welche sich in der Nachbarschaft einer solchen in sich erbrannten geistigen Polarität befinden. Diese Fortpflanzung ergreift je nach dem Grade der Größe und Heftigkeit einer entzündeten geistigen Polarität entweder nähere oder weitere Distanzen und versetzt sie, wenn schon nicht in einen zu heftigen, aber doch empfindlichen Fieberzustand. Natürlicherweise wird das Fiebern immer schwächer, je entfernter dem Raume nach sich andere geistige Polaritäten von der eigentlichen in sich erbrennenden Hauptpolarität befinden. Nun werdet ihr sagen, über das Leuchten wären wir wohl im Klaren, aber noch nicht über das, warum wir beleuchtete Gegenstände ihrer Form nach erschauen und auch noch nicht über die Beschaffenheit des verschiedenartigen Lichtes, namentlich des Lichtes der Sonne. Allein ich sage euch ja nur so viel, dass solches wohl keine große Kunst mehr sein wird, nachdem wir in dieser Hinsicht ganz gründlich schon die allergrößte Schwierigkeit besiegt haben. Was demnach die Anschauung der Gegenstände betrifft, so ist diese an und für sich nichts anderes als eine durch die materielle feste Form eines Gegenstandes ihr vollkommen entsprechende Verhinderung solcher uns schon bekannten Fortpflanzung, oder sie ist eine verdoppelte Rückkehr von irgendeinem Gegenstande, von welchem sie einen Gegenstoß erhielt. Was aber das Licht der Sonne anbelangt, so ist ihr Leuchten mit dem uns bekannten Leuchten eines Fünkchens gleichartig. Der Unterschied liegt nur darin, dass das weiße Licht der Sonne dem Beben der Liebe fast auf dieselbe Weise entstammt, wie das euch bekannte rötliche Brandlicht dem Beben des Zornes. Und da das Licht der Sonne dem Beben der Liebe entstammt, so ist auch seine Fortpflanzung verschieden von der Fortpflanzung des Lichtes, welches dem Beben des Zornes entstammt. Worin aber dieser Unterschied besteht und wie demzufolge wir zu unserem Siege hinsichtlich unseres Tierchens gelangen werden, soll euch nächstens klärlich gezeigt werden. Und somit lassen wir es für heute wieder gut sein.